Heilige Schrift sagt ja von sich selber, auch vom Alten Testament her, dass es uns gegeben ist. Ich denke hier jetzt vor allem an Römer 15 zu unserer Erbauung. Sie sagt aber auch, dass es uns, 1. Korinther 10, gegeben ist, das Alte Testament, um zu lernen, nicht dieselben Fehler zu machen wie Israel. Also zu unserer Warnung. Sie sagt dann auch in Hebräer 10, dass das Schattenbild ist. Und sie sagt in Jesaja 33, 14, du kannst oder du wirst, im Text steht wirst, ich sage kannst für uns, den König in seiner Schönheit sehen. Also auch viele Darstellungen Jesu Christi im Alten Bund. Ich möchte uns heute Morgen ein Stück lesen, das sehr bekannt ist, aber das doch eine sehr tiefgründige Lehre enthält oder ein Musterbeispiel, eine Ab- und Vorschattung auch für die heutige Zeit, vor allem für die Zeit des Endes. Aber gleichzeitig auch der Herr Jesus offenbart. Es ist Daniel 3, ich möchte die Geschichte lesen von den drei Männern im Feuerofen. Ich möchte aber zuerst etwas voraussetzen. Man muss einfach sehen, was hier vorher passiert ist. Israel war ungehorsam. Israel wurde deportiert. Wenn ich Israel meine, dann die ganzen Teile Israels. Einmal war es ja nur Israel, der Zehnstaaten-Teil, dann war es wieder Juda. Anführungszeichen, die oft noch besseren oder guten. Auf jeden Fall, hier wurde sie deportiert. Und es war ja die gleiche Zeit, wie wo wir Hesekiel uns angesehen haben. Also es war eine Zeit des Elends und diese Männer und Frauen, die wurden deportiert in ein fremdes Land, nämlich nach Babylon. Und man weiß ja dann, dass der Teufel, der hier durch Nebukadnezar wohl versinnbildigt wird, sein Werkzeug, dass der Teufel sofort versucht hat, diese jüdische Jünglinge zu verseuchen. Das ist ihm ja nicht gelungen, weil Gott hier eingegriffen hat. Kapitel 1. Und Kapitel 2, das ist auch wichtig. Daniel bekommt ja von Gott die Offenbarung dieses Traumes Nebukadnezar. Und da ist ja das Leben der ganzen, ich sag's mal so, Weisen und Kundigen Babels dran gehängt. Und wir wissen ja aus Daniel 2, dass Gott dem Nebukadnezar in Form eines Standbildes letztendlich Offenbarung gegeben hat über diese großen vier Weltreiche, die auch von Gott her das Entscheidende sind. Also, wisst ihr, was es war? Ich denke, es ist ein wichtiger Punkt. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, dann das Römische Reich, das ja in der Endzeit wieder aufblitzen wird oder wieder hervorbrechen wird. Und dann kommt danach, nach diesem Standbild, nachdem der Nebukadnezar hier und erkennt, dass Gott ein Gott der Götter ist und dieses Standbild als Offenbarung Gottes akzeptiert und Daniel zum Oberhaupt macht hier von unter anderem der Weisen von Babel, aber auch zum Herr über die ganze Provinz Babel. Also er ist dann der Chef gewesen, er war ziemlich hohe Stellung. Und dann passiert etwas mit den drei anderen Jünglingen. Das Interessante in diesem Kapitel, wenn wir uns das ansehen, das ist wichtig, und zwar, weil Daniel fehlt. Wenn man das jetzt liest, müssen wir sagen, wo ist Daniel? Hat er einen Kompromiss gemacht? Hat er irgendetwas getan? Hat er nicht. Sondern ist was ganz anderes. Es trifft nur die drei Jünglinge, die hier mit Daniel zusammen waren. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar, wenn man das sich auf den Grundtext anguckt, diese drei Männer, die waren eine bestimmte Beamteschicht. Und der Grundtext sagt, dass Daniel drüber war. Er war das Haupt drüber. Das heißt, Nebukadnezar hat diese Leute hier gepackt ab einer bestimmten, ja, ich sage mal, ab einer bestimmten Hierarchie. Und Daniel war drüber, darum kommt er nicht vor. Aber die anderen waren drunter und darum kommen sie vor. Ich möchte es uns lesen. Daniel 3. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Art von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und aller Arten von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, mögest du ewig leben. Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgerichtet hast. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen: Sadrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männer in seinem Heer befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König: Gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln, und es ist keine Verletzung an ihnen, und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach: Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wir immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Sadrachs, Mesach und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Sadrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Vom Kontext, vom Zusammenhang her folgt ja dann Kapitel 4, wo dann Nebukadnezar wieder gedemütigt wird. Und ich denke, wir haben hier ein wichtiges Beispiel. Diese drei Männer, die hießen ja in Wirklichkeit Hanania, Misael und Asaria. Dieses Sadrach, Mesach und Abednego, das war ja etwas, wo der König diesen Männern einen neuen Namen gegeben hat. Sadrach heißt Geheiß Akkus und Akku war ein Gott, und zwar der Mondgott der Babylonier. Also er hat ihnen Götzennamen gegeben. Der Mesach, das heißt, wer ist, was Akku ist. Also wieder ein Bezug auf diesen Mondgott. Und Abednego heißt Diener des Nebo. Nebo war einer der Hauptgottheiten, und zwar der Gott der Vegetation bei den Babyloniern. Er hat ihnen neue Namen gegeben. Und Hanania hätte geheißen, Yahweh oder Jehova, wie man es ausspricht, ist gnädig. Misael hat geheißen, wer ist, was Gott ist. Und Asaria hat geheißen, Yahweh oder Jehova hilft. Also man sieht hier, da versucht jemand, und das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Endzeit. Dieses Stück der Heiligen Schrift ist mit eines der größten Muster und der wichtigsten Teile bezüglich des, was in Offenbarung 13 passieren wird. Dass nämlich der Antichrist auftreten wird und dass der falsche Prophet alles tun wird, um die Menschen zum Gleichen zu bewegen, wie Nebukadnezar es getan hat, nämlich die Menschen zur Anbetung dieser falschen geistliche Macht, sprich dieser teuflische Macht, zu bewegen. Von daher haben wir ein Musterbeispiel, wie man sich in so einer Situation benimmt oder verhält, geistlich. Also nochmals, Daniel hat gefehlt, weil er hier von Gott her in gewisser Weise geschützt war, weil Nebukadnezar einfach nur ab einer bestimmten Ebene die Beamte hier eingefordert hat. Und er war einfach drüber. Das ist auch das Gleiche wie zum Beispiel in Apostelgeschichte 12, Jakobus sterben muss, aber Petrus nicht. Das heißt, Gott ist souverän, er hat einen Plan mit meinem und mit deinem Leben. Und ob wir leben oder sterben, das steht in der Hand des Herrn. Und er wird unser Leben lenken, wenn wir als Sklave Jesu Christi ihm zur Verfügung stehen. Dann geschieht auch bezüglich dieser Dinge der Wille Gottes. Das ist ja das, was der alte Evangelist Sung gesagt hat, als man ihm sagte, da oben ist Krieg zwischen Japan und China. Und er sagte, es ist mir egal, ich habe von Gott einen Auftrag, dort zu evangelisieren. Dann sagte die Brüder, sie werden dich umbringen. Er sagte, nein, sie werden mich nicht umbringen. Ich werde nicht sterben. Ich bin unsterblich, solange ich einen Auftrag von Gott ausführe. Und so war es dann auch. Er ist hingegangen, ist vollkommen unbeschadet zurückgekommen und ist dann gestorben an einer Krankheit später, als die Zeit Gottes da war, als sie ablief. Und hier haben wir das Gleiche. Und ich denke, es ist für uns wichtig, wenn diese Zeit da auf uns zukommt. Wisst ihr, man hat uns systematisch aus amerikanisch geprägten Quellen, sprich natürlich auch aus der Ecke, die die Brüderbewegung sehr stark verbreitet hat, haben uns beigebracht, dass die Entrückung, die Hinwegnahme der Gemeinde sein wird, bevor irgendwas passiert. Es tut mir herzlich leid, wenn ich die Bibel ganz sachlich lese, dann muss ich feststellen, was muss ich denn lesen, wenn ich wissen will, was mit der Endzeit ist? Muss ich den Prophet Daniel lesen? Muss ich die Offenbarung lesen? Was muss ich denn lesen? In Apostelgeschichte 2, 42 sagt die Bibel, sie blieben in der Lehre der Apostel. Und die Lehre der Apostel sind nun mal die Lehrbriefe. Also sehe ich in den Lehrbriefen nach. Zudem, 2. Petrus 3, Vers 2 sagt, dass der Herr Jesus den Aposteln genau aufgetragen hat, was sie schreiben sollten. Das heißt, das hat er genau angeordnet. Das ist das, was für uns wichtig ist in der Praxis. Natürlich sind alle anderen Teile der Heiligen Schrift gleich wichtig vom Grundsatz vor allem her. Aber für uns angeordnet sind die Lehrbriefe in einer besonderen Weise, um uns ganz klar Weisung zu geben. Und wenn ich die Lehrbriefe studiere bezüglich Endzeit, ich habe das gemacht, nicht spezifisch, sondern einfach im Lauf meines Bibellesens ist mir aufgefallen, dass eigentlich nur eine zentrale, absolut wegweisende Bibelstelle gibt in der ganzen im ganzen Block der Lehrbriefe, und das ist 2. Thessalonicher 2. Und der sagt was ganz Einfaches. Der sagt, unser Hinaufversammeln zum Jesus, das heißt die Parousie, die Wiederkunft oder die Ankunft, die Gegenwart Jesu, kann nicht geschehen, es sei denn, dass vorher der Sohn der Sünde, sprich der Antichrist, geoffenbart werden wird. Jetzt kann man da drehen. Wisst ihr, was die Leute sagen, ist mir eigentlich ehrlich gesagt relativ egal. Sondern die Heilige Schrift sagt unzweideutig, dass die Entrückung gar nicht geschehen kann, wenn der Antichrist nicht geoffenbart ist. Das heißt, egal wie man jetzt für eine Theorie hat über die Endzeit, auch über die Entrückung und das alles, Fakt von der Schrift her ist, dass wir voll reingehen werden. Was das in letzter Konsequenz heißt, das sei mal dahingestellt, aber wir werden reingehen, wir werden Situationen erleben wie hier in Daniel 3. Die Leute in Nordkorea haben das schon lang. Die Leute im Sudan, die haben das schon lang. Die Leute in Indonesien, überall, wo bestimmte Religionsgemeinschaften die Bevölkerung oder die Regierung beherrschen oder wo Diktatoren sind, die atheistisch sind, hast du bereits solche Situationen. Wisst ihr, und ich denke einfach, es ist wichtig. Ich bin der Letzte, der danach schreit, dass Verfolgung oder etwas kommt. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir vorbereitet sind und dass wir auch wissen, was Gott, wenn so eine Situation geschieht, was er uns sagt. Und dazu ist dieses Daniel 3 sicher ein ganz, ganz wichtiges Kapitel. Und man sieht hier einfach etwas, Nebukadnezar, der hier die Macht verkörpert. Und die Macht ist laut Lukas 4 und laut Matthäus 4 dem Teufel übergeben in dieser Welt, bis der Herr Jesus wiederkommt. Das heißt, Gott kontrolliert es natürlich. Der Teufel hat hier keinen freien Spielraum, aber er hat eine gewisse Macht, was er auf dieser Erde tun kann. Und zum Beispiel Nebukadnezar, wenn man das übersetzt, heißt Nebo schirmt die Krone. Das heißt, er erhält die Herrschaft. Das ist hier gemeint. Und jetzt muss man natürlich sehen, Gott hat dann immer noch letzte Autorität über das ganze Sache. Und wenn wir Gott dienen, sind wir immer auf der Seite des Siegers und wir sind nie willkürlich dem Teufel ausgeliefert. Und das siehst du hier, diese Menschen waren dem Teufel nicht ausgeliefert. Wenn heute eine Diktatur kommt oder wenn heute Verfolgung der Gemeinde kommt, dann sind wir nicht ausgeliefert. Das ist ganz wichtig. Er ist immer noch der Herr der Gemeinde. Wir sind Sklaven Jesu Christi. Und in Jesaja 46,1 sagt die Bibel über diese Götze, Bel, ist auch ein Götze vor Babel, Bel krümmt sich, Nebo ist zusammengebrochen. Also die Bibel sagt ganz klar, Gott kontrolliert es. Wenn Gott will, dann bricht Nebo zusammen. Wenn Gott will, dann bricht der Götze Akku zusammen. Wenn Gott will, dann bricht der Bel zusammen. Wenn Gott will, dann bricht die ganze Götze dieser westlichen Welt und alle Religionen, die nicht vom Evangelium sind, bricht alle zusammen. Gott hat Souveränität auch über diese Dinge. Nur hat er einen Plan, einen Heilsplan, der sich auch letztendlich auswirken wird. Wir müssen einfach nüchtern sachlich sein. Wenn man das jetzt genau studiert, auch Offenbarung 13 und 2. Thessalonicher 2, was will der Teufel? Der Teufel will durch diese Strukturen, durch diese Herrschaften und auch das, was heute in der westlichen Welt geschieht, will er Anbetung. Es muss uns klar sein, der Teufel war vor seinem Abfall ein schirmender Cherub und er will Anbetung. Es geht ja letztendlich darum, ist Gott der lebendige Gott oder ist der Teufel Gott? Um das geht dieser Kampf. Man braucht gar nicht reden. Das Ende ist absolut sicher von Gott her bereits gesteuert. Der Herr Jesus wird, wenn er wiederkommt, auch auf den Ölberg, wird er alles Sichtbare, was hier auf der Erde ja machtstrukturisch wird er beenden und wird sein Reich aufrichten. Also brauchen wir gar keine Angst haben. Er hat es kontrollmäßig völlig im Griff. Aber etwas ist wichtig, wir müssen einfach sehen, ich lese uns Offenbarung 13, 12 dazu, in dieser Welt, und das siehst du langsam, wie er sich zusammenbraut. Du siehst einfach, wie eine Weltbewusstsein entsteht. Wisst ihr, ich habe gestern zu jemandem gesagt, was hätten wohl die Altvorderen gesagt, was hätten wohl die alten Brüder gesagt, die ich noch kannte, wenn die gesehen hätten, was heute abläuft. Sünde, wo früher ein Gräuel waren, die in Deutschland unter Strafe standen, sind heute nicht nur toleriert, sondern die sind sogar geschützt vom Staat. Und da siehst du, wie die Volksmeinung, wie dieser Zeitgeist alles auf den Kopf stellt. Was hätten wohl die Brüder gesagt? Die hätten Schock. Offenbarung 13, 12. Und es übt, das ist jetzt der falsche Prophet, es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr Wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Jetzt kann man natürlich prophetisch, gell, man muss aufpassen. Wir haben sehr viele Klischees und sehr viele Schablonen dieser amerikanischen Lehren übernommen. Etwas ist ganz sicher, die Bibel sagt unzweideutig, dass ein Weltstaat entstehen wird. Und wenn man jemals gesehen hat, dass ein Weltstaat entsteht, dann heute. Also du siehst das, wir haben heute eine Protektion. Ich habe das gesehen, als ich noch bankmäßig hinter der Kulisse mit diesen Gesetzen und dem zu tun hatte. Und ich habe mit dem relativ massiv zu tun gehabt. Ich sage es ganz ehrlich, wir hatten überhaupt nichts zum Sagen. Also wir, da meine ich die Deutschen. Wir haben ein europäisches Recht übergeordnet draufgeknallt bekommen, das war aus meiner Sicht der größte Unsinn, war vollkommen unwirtschaftlich, betriebswirtschaftlich, also wirklich, also schlimmer kann man es nicht mehr machen, hat überhaupt niemand interessiert. Von oben kam europäisches Recht aus und so wird das ganze Recht der, ich sag's mal so, der Weltgemeinschaft immer mehr verdichtet werden unter einer kleinen Gruppe und die wird genau dasselbe tun, was der Nebukadnezar getan hat, die wird uns, ich sag's mal vorsichtig, in die Mangel nehmen. Und es wird immer mehr geschehen und das sehen wir ja heute, gell? Da braucht man gar kein Prophet zu sein, da brauchst du nur Zeitung zu lesen. Ich bekomme gerade von jemandem noch die Frankfurter Allgemeine, wenn er sie ausgelesen hat, stapelweise und wenn ich die durchgucke, dann muss ich sagen, Entschuldigung, seriöse Zeitung, aber wenn du siehst, was da alles läuft. Weißt du, nicht alles ist bloß Propaganda oder Hetze, sondern viele Dinge geschehen tatsächlich. Und ich sage es mal vorsichtig, ich denke, dass die 7 fette Jahre bei uns langsam zu Neige gehen, dass die 7 mageren kommen werden und nicht nur in Bezug auf Wirtschaft, sondern auch geistlich. Wir werden eine Zeit bekommen, wo es wirklich an das Letzte gehen wird. Und der Teufel will Anbetung und der Teufel will Weltherrschaft. Das muss uns klar sein. Jetzt sagt die Bibel etwas. Sie sagt, du bist hier ja drinne. Mitte drin. Und jetzt, je nachdem, ob das ein bisschen schlimmer ist oder ob das jetzt wie in die 50er, 60er, 70er Jahre relativ locker und tolerant ist, ist das für den Gläubiger schwierig oder weniger schwierig? Wäre das jetzt eine lockere Zeit? Du konntest jeden Tag konntest in den Buchhandel gehen und konntest jede Bibel kaufen, die du wolltest. Du konntest jedes fromme Buch lesen. Du konntest Anzeiger schalten in der Zeitung. Du konntest den Herr Jesus bezeugen, wo es war. Du konntest den christlichen Glauben bezeugen. Also wir hatten wirklich eine sehr lockere Zeit. Und da von Verfolgung oder von Druck zu sprechen, ist ja schon weitgehend. Sondern wir haben gar nichts gehabt. Wir hatten hier das lockerste Leben, das man sich vorstellen kann. Und dazu gab es Völker, die hatten ein ganz anderes Leben. Galater 1, Vers 4 sagt, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Das heißt, wir sind herausgerettet aus diesem Weltlauf, aus dem ganzen Getriebe. Ob das Getriebe, die Bibel nennt es ja den Äon, also diese Zeitepoche, wo auch der Zeitgeist dann entsteht, ob die jetzt ein bisschen besser ist, ein bisschen toleranter ist oder ob die vollkommen bösartig ist oder so totalitär ist wie zum Beispiel unter Stalin oder unter Hitler, spielt keine Rolle. Wir sind auf jeden Fall herausgerettet. Kolosser 1, 13 sagt, du gehörst nicht mehr zu dieser Welt, du gehörst zum anderen Reich. Das heißt, ich gehöre nicht zu dieser Welt. Und die 4 Männer, der Daniel und seine 3 Mitstreiter, die haben nicht zu dieser Welt gehört. Alttestamentlich vorgeschattet, haben sie dem Gott Israels gedient. Darum haben sie sich auch nicht beschmutzt. Von daher ist das ähnlich wie das, was bei uns passiert. Und jetzt kommt das Interessante. Die teuflischen Mächte werden uns immer erkennen. Sie werden uns immer lokalisieren. Die wissen, wer wir sind. Die greifen uns an in der unsichtbaren Welt. Die machen aber auch Folgendes. Diese Finsternismächte aus Epheser 6, Vers 12 und folgende. Die stachelt andere Menschen auf. Die schafft Strukturen, wo wir dann langsam in die Enge getrieben werden. Und jetzt muss ich es nochmal ganz deutlich sagen. Der Kampf geht nicht gegen uns, sondern der Kampf geht absolut allein gegen eine Person, gegen den Sohn Gottes, gegen unseren Herrn Jesus Christus. Es ist die Feindschaft, die tödliche Feindschaft gegen den Erlöser. Das ist das, wo das alles hinzieht. Und natürlich siehst du, Der erste strategische Angriff des Teufels gegen diese drei Männer, ich lasse jetzt mal Daniel ganz bewusst außer vor, der kommt ja nochmal in Kapitel 6 zu seiner Prüfung. Der Angriff gegen diese drei Männer, die das Gläubigsein auch in der heutigen Zeit symbolisieren, beginnt zuerst mit Beschmutzung. Kapitel 1. Das heißt, am Teufel, seine Lieblingsbeschäftigung bezüglich der Gläubigen ist Beschmutzung. Und da benutzt er heute, da wollen wir gar nicht reden, benutzt er die Medien. Du hast heute plötzlich ein Instrument, das du nicht mehr kontrollieren kannst. Du kannst zum Beispiel ein Internet nicht kontrollieren. Das ist inzwischen sogar so weit, dass du nicht mehr in dieser Welt normal dich wirtschaftlich und auch von der Pädagogik her, du kannst zum Beispiel, ich habe es beim Pimi mit Entsetzen festgestellt, wenn ich ihn frage, wo ist dein Stundenplan, muss er runterladen im Internet, hat er nicht mehr, gibt es nicht mehr. Was sind deine Noten? Weiß er nicht, er kriegt keine Urkunde mehr oder das nicht mehr mitteilt, sondern er muss im Internet runterladen. Das heißt, du wirst vollkommen auf dieses Medium fixiert. Wisst ihr, und was die meisten nicht erkannt haben, früher haben wir gesagt, der Fernseher ist vom Teufel. Das sind Vorläufer. Dann sagen wir, das Internet ist vom Teufel. Ist auch ein Vorläufer. Aber jetzt zur Zeit passiert eigentlich etwas. Das haben die wenigsten erkannt. Und das ist das, was in Offenbarung 13 auch der Antichrist tun wird. Es wird eine vollkommene Kontrolle geben, dass das, was hier im umgrenzten Raum passiert ist, auf der ganzen Welt problemlos geschehen kann. Und zwar, man geht hin, nimmt zum Beispiel kleine Medien, sprich ein Handy. Ich habe mir das einmal auch gesehen bei einem Mädchen. Ein Handy, das kostet ungefähr 400 Euro, ist überschaubar. Ich finde es teuer, aber es ist trotzdem überschaubar. Bei diesem Handy hast du vollen Internetzugang, du hast volle Spiele, du hast eigentlich alles, was du brauchst. Du kannst mit dem alles machen. Aber was noch viel brutaler ist, du kannst so ein Handy über GPS, das heißt über diese Satellitenpeilung, kannst du orten. Das heißt, wenn du so ein Ding hast, dann bist du auf der ganzen Welt jederzeit erreichbar. Jeder kann dir sagen, wo du gerade bist. Und da merkst du, wie langsam die Falle zugeht. Und das, was hier war, das wird sich in der Endzeit weltweit abspielen. Und der erste Schritt, Daniel 1, ist bei uns schon lange geschehen. Die Beschmutzung, die ist über diese Medien schon lange geschehen. Also ich sage es mal so, wir sind eine Generation von Hurer und Ehebrecher. Das, was früher unter dem Ladetisch, wo ich ein kleiner Kerle war, gehandelt wurde als unsittliche Schriften, das kommt heute in der Tagespresse. Das ist brutal. Manchmal bleibt mir die Luft weg, wenn ich sehe, was da in der Zeitung steht. In einer anständigen deutschen Zeitung.
Und in der Kirche.
Da schwätzen wir gar nicht drüber. Aber du hast recht, Adolf. Nee, das Problem ist ja ganz einfach. Wisst ihr, das ist so, die alte Zeitung, die ich noch kannte, es war undenkbar, dass so ein Dreck in der Zeitung kommt. Heute hast du größte unmoralische Dreck hast du in der Zeitung. Und je weiter du weggehst vor einer kleinen, popeligen Tageszeitung wie bei uns, je weiter das rausgeht, mit ein paar Ausnahmen, wird es immer schlimmer. Das heißt, die Beschmutzung, deine Leid ist passiert. Und jetzt haben wir hier etwas, das müssen wir einfach nüchtern sehen. Er baut ein Standbild. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Teufel und auch der Antichrist wird mit Bildern arbeiten. Und zwar, wenn du mit Bildern die Leute einfangen kannst. Zur Zeit geht christliche Verlage, wirklich blühende Verlage, die ja auch, ich sage es mal, fast über 100 Jahre blühend war, geht pleite. Wisst ihr warum? Das ist ganz einfach. Weil auch die Gläubiger und weil die Menschen nicht mehr lesen. Ein führender Unternehmer aus der christlichen Branche sagte mir, wir brauchen keine Papierkonkordanz, wir haben einen Computer. Entschuldigung, ist euch je aufgefallen, dass zum Beispiel in Hesekiel 36 bis 39 beschrieben wird, dass sie Waffen verbrennen. Hat jeder gesagt, das muss ja ein Märchen sein, dass man Waffen verbrennt. Wisst ihr, wenn wir heute Atomexplosionen in der Stratosphäre in einer bestimmten Ebene bekommen, dann brechen bestimmte elektronische und elektromagnetische Felder zusammen. Dann kriegst du ein Problem. Dann tut dein Handy nicht mehr. Dann tut unter Umständen fast gar nichts mehr. Dann hast du am Schluss Zustände wie bei Gog und Magog, dass du wieder fast zum Mittelalter zurückkehren musst und dann hast du wieder Waffen, die man nicht mehr per Laser ins Ziel steuert, sondern dann musst du wahrscheinlich wieder, ich sage es mal vorsichtig, übertreib's bewusst, mit dem Pfeil und Bogen schießen. Ist ja diese ganze Welt, die wir heute haben, ist auf absolut tönernen Füßen. Die benutzt der Antichrist bis zu dem Zeitpunkt, wo er alle im Griff hat und wo er alle an der Gurgel hat. Aber wenn einmal Gott seine Gerichte auslöst, dann bricht das ganze Ding zusammen wie ein Kartenhaus, dann ist aus. Das muss uns klar sein. Du hast hier Bild. Und Bild ist das Gefährliche. Und er sagt hier, es war ein Standbild. Wisst ihr, wenn ihr jetzt die Bilder mal näher anguckt, es heißt ja, dass das Bild, das steht im Grundtext übrigens nicht, sondern das vom Himmel Gefallene, das war wohl ein Bild der Artemis, dieser Göttin in Apostelgeschichte 19. Das haben sie verehrt. Und sobald der Mensch ein Bild hat, fängt das an zu verehren. Das siehst du bei den Ikonen, das siehst du bei alle möglichen christlichen Symbole, die auch heute im Feld stehen und alles Kreuze mit einer bestimmten Ausstattung. Man muss das einfach nüchtern sachlich feststellen. So ist der Mensch. Er will diesen Bezug zum Sichtbaren und das nutzt der Teufel gnadenlos aus. Und da kommt Religion, das ist Religion. Hat mit Evangelium gar nichts zu tun. Und du siehst hier die Zahl 6. Das war 60 Elle hoch und 6 Elle breit. 6 ist die Zahl des Menschen. Am 6. Tag wurde der Mensch geschaffen. 666, der Antichrist, ist die Zahl des höchsten Bösen potenziert. Und in der 6. Stunde kam die Finsternis übers Kreuz, das heißt der Fluch der Sünde. Das heißt, der Mensch ist verflucht um des Sündenfalles willen. Das ist ja das Elend, worum das ganze Krankhafte in der Welt geschieht. Dieses Prinzip des Bösen, wenn du auch Goliath da guckst und seine Nachfolger, die hatten dann teilweise 6 Finger und die sah aus, also alles von diesem 6er geprägt. Oder wenn du den Stamm dann anguckst, geprägt von 6, immer wenn 6 auftaucht, hast du Sünde und Elend. Übrigens steht in der Septuaginta und im Theodotion, Theodotion ist eine Übersetzung, die ähnlich wie die Septuaginta, die hebräische, das ist übrigens nicht hebräisch geschrieben, von Kapitel 2, Vers 4 bis 7 Ende ist es aramäisch und das war die offizielle Amtssprache. Als erste offizielle Amtssprache Babylons, das ist ja aramäische Sprache. Einer der wenigen Teile der ganzen alttestamentlichen Schrift, die aramäisch abgefasst ist. Aber hier steht zum Beispiel in der Septuaginta und in dieser Theodotion-Übersetzung steht zum Beispiel im 18. sprich Jahr des Königs Nebukadnezar, 6 plus 6 plus 6. Statt im hebräischen Text nicht, aber ist doch interessant. Ich habe mir vorgenommen, mal nachzugucken, wo die das herhaben, was da für Dokumente gibt. Aber auch hier 666, du siehst überall, wo du hinkriegst, siehst du dieses Menschliche und er benutzt das, dieses Prinzip des Bösen, um die Menschen anzugehen, und zwar ihre Ebene. Ebene, jetzt rein in der Bildersprache der Bibel, Berge, Gott offenbart sich auf dem Berge, auf Golgatha, auf dem Berg Tabor, auf dem Berg Sinai, in der Ebene, in der Regel war Sodom und Gomorra, das heißt Ebene steht als Bild für die Sünde, steht als Bild für die Niedrigkeit des menschlichen Lebens und der Antichrist wird seine Herrschaft auf den niederen Trieben dieser Wohlstandsgesellschaft aufbauen. Und das, was Rom hatte, Rom war ja auch ein Musterbeispiel, ist ja das, die letzte große Weltherrschaft laut Daniel 2 und 7. Du siehst, Brot und Spiele, und das ist das, was uns heute prägt, Brot und Spiele. Wenn ich mit jungen Leuten die beobachte und ich sehe, was sie da mit ihrem Handy machen, also außer SMS rum zu geigen, ist wohl mit das Wichtigste, was da für Spiele drauf sind. Und die Leute werden vollkommen, darf ich es mal so sagen, hypnotisiert von diesem Mediendreck. Und wenn du Leute sagst, schließe mal ein Buch, dann musst du sagen, mich wundert es nicht, dass die Verlage auch die christliche Pleite gehen, weil es liest ja kein Mensch mehr ein Buch. Ich hab meiner Frau, meinem Sohn, gestern noch mal gezeigt, der Unterschied von der Bibel, die 1999 bis 2003 gedruckt wurde, und der Bibel, die nur 30 Jahre vorher gedruckt wurde. Du musst das optisch dir ansehen. Du musst einfach drauf gucken, hast einen Schock. Wisst ihr, wir sind heute so weit, dass das Geschriebene aus Geistliche, selbst Bibelausgabe, alles nur noch in Billig- und Massenproduktionen hergestellt werden. Und du hast einfach hier eine Verflachung und ein Hineindringen in das Bild. Und das ist das, was auch heute passiert. Und von daher kriegst du jetzt langsam diese Zustände wie beim Nebukadnezar. Wisst ihr, das ist ja nicht so, dass der Teufel das offen macht, sondern das geht ja wie Flugsand, ganz heimlich und du kriegst immer mehr eine Veränderung. Ich sage es mal ganz ehrlich, geht hin, holt euch im Archiv Zeitungen vor 30 Jahren und dann lest die durch und vergleicht sie mit dem, was heute in der Zeitung steht. Das ist brutal. Das ist unfassbar, was heute möglich ist. Da hätte vor 30 Jahren kein Mensch dran gedacht. Es ging rasend schnell. Wir haben heute eine totale, wie soll ich sagen, Gehirnwäsche der Weltbevölkerung hinter uns. Und das Bild war übrigens 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Also es war eher ein Obelisk so, oder eine Stele, sagt man dazu in der Archäologie. Es war ein Riesending. Und es ist halt hier ein teuflisches Prinzip. Wisst ihr, und das müsst ihr sehen, das Auge ist gefährlich, das Ohr ist viel weniger gefährlich wie das Auge. Als Eva sah, 1. Mose 3, Vers 6, dass die Frucht schön anzusehen war, ist der Sündenfall ausgelöst worden. Als Achan sah, dass da ein babylonischer Mantel war und Geld war, als er sah, ist eine Sünde ausgelöst worden, es hat seinen Tod gekostet. Und 2. Mose 20, die 10 Gebote, wir haben heute Morgen schon das im Brotbrecher, sind wir in dem Kapitel drin gewesen, sagt die Bibel ganz einfach, du sollst dich nicht lassen gelüsten. Ja, wie gelüste ich denn? 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 sagt, in der Welt herrscht Augenlust, du gelüstest über die Augen und Fleischeslust, was im Menschen kocht. Und das wird über die Sinne, vor allem über die Augen, angeheizt. Und du hast heute eine Zeit, wo noch nie die Sinne so angeheizt wurden wie heute. Brutal. Muss auch mit jungen Leuten reden. Wisst ihr, ich höre genau zu. Ich habe, wo ich 10,5 Jahre Zug gefahren bin, nach Stuttgart hin und her, jeden Tag, saß ich 3 Stunden jeden Tag im Zug. Ich habe meine Ohren und Augen aufgemacht, was die Leute um mich herum tun. Ich habe wohl gesehen, was da sich abspielt. Bloß, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich es noch gar nicht geglaubt, dass das so radikal ist. Aber wir kriegen hier eine totale Fixierung auf das Auge. Und die Bibel sagt ja das vom Himmel gefallene Bild in Apostelgeschichte 19. Also was vom Himmel fällt, ist immer gefährlich. Lest Jesaja 14, Vers 12, dann wisst ihr, was das Gefährlichste ist, was vom Himmel gefallen ist, nämlich dieser Schirme, die Cherub, der heute als unser Todfeind die Gemeinde bedrängt. Der den Nebukadnezar benutzt, der den Antichristen benutzen wird, der Weltherrscher benutzen wird. Das heißt, der Teufel wird uns angreifen. Und jetzt siehst du, was interessant ist, ist euch aufgefallen. Mir ist aufgefallen, wie das verdichtet genannt wird. Was benutzt er denn, um diesen Kult hochzuziehen? Ich möchte nur Eckpfeiler nennen, um die Gefahrenquelle zu zeigen. Also einmal Hauptgefahrenquelle das Bild, Hauptgefahrenquelle Sex, das menschliche Denken. Und dann sagt er, wenn du Hörner, Flöte, Zittern, Lauten, Harfen. Wenn du Musik hörst, er benutzt Musik. Es gibt zwei Arten Musik. Die eine hat der David gemacht, das ist die, die Gott ehrt. Und die andere ist die, die der Teufel macht, die er benutzt, um sowas zu tun. Das heißt, du hast hier das Prinzip der Musik, du hast praktisch Jubal kontra David, wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt. Und das ist das Nächste. Wisst ihr, wenn ich sehe, wie die rumlaufen, manchmal die Jugend, was wird da für eine Jugend programmiert? Ihr müsst euch mal vorstellen, die wird ja programmiert. Die läuft rum mit den Stöpseln im Ohr. Ich kann bloß eins sagen, die Hals-Nase-Ohren-Ärzte werden in der Zukunft eine der blühendsten Zweige sein der Medizin, weil die werden Arbeit haben ohne Ende, weil du systematisch deine Gehörgänge zerstörst und deine Gehörknöchelchen kaputt machst. Und dann zum Zweiten, du wirst ja wie Gehirn gewaschen mit sowas. Du wirst ja programmiert. Also du hast das Bild und übers Ohr wirst du voll gedröhnt. Wisst ihr, und da kriegst du dann einen programmierten Mensch. Und dann hast du 2. Timotheus 3, Vers 1, diese 18 Punkte des Endzeitmenschen. Und so wird ein Endzeitmensch produziert. Also ich habe mich jetzt ein bisschen auseinandergesetzt mit geschichtlichen Dingen. Was ich da gesehen habe, wie Menschen entgegen Fakten, die ein einfältiger Volksschüler in der 2. Klasse lokalisieren kann, wie hochstudierte Leute oder Leute, die eine gute Bildung haben, wie die der Lüge glauben, da musst du sagen, wie geht das? Das ist ganz einfach, weil du übers Auge und übers Ohr systematisch programmiert wirst, und zwar von dem, der auch Nebukadnezar zu dem gebracht hat, vom Teufel. Und da siehst du hier das goldene Bild, ob man jetzt das goldene auf den Wohlstand auslegen sollte oder so, das ist egal. Aber die Sünde Sodoms war Wohlstand. Und unsere Wohlstandsgesellschaft mit den Medien, mit dem, was Auge betrifft und mit dem, was Ohr betrifft, die werden uns zugrunde richten und werden uns in eine Situation bringen, wo am Schluss nur etwas wartet. Ist euch das klar? Die ganze Wohlstandsgesellschaft zielt nur auf einen einzigen Punkt, dass wir vom Antichristen niederfallen und ihn anbeten als Menschen. Auf das zielt es. Ich bin doch nicht so dumm, dass ich im Ernst glaube, was die uns alle erzählen, die Politiker. Ich bin doch nicht so dumm, dass ich das glaube, was in der Presse steht. Sondern wenn ich geistlich das beurteile, dann muss ich sagen, alle diese politischen Entwicklungen, alle diese Tendenzen, auch beruflich. Wisst ihr, ich sage es euch ganz ehrlich. Ich habe meinen Beruf in den letzten Jahren, wo ich in Stuttgart war, geliebt. Ich habe von ganzem Herzen gearbeitet. Das haben wir dann auch bezeugt. Aber eins ist klar, ich hatte Situationen, da wusste ich schon vorher, wo ich noch hier in Albstadt war, da wusste ich, wenn hier keine Bremse vor Gott kommt, dann muss ich kündigen. Ich habe es gewusst. Das heißt, auch in der Wirtschaft, überall wird langsam die Falle zugehen und es wird alles nur darauf hinsteuern, dass du im Endeffekt der Antichrist anbetest. Das muss uns klar sein. Wenn man diese Entwicklung sieht, dann ist man nicht mehr naiv, sondern sieht auch, was das, was in die christlichen Kreise passiert, ist ja sowieso, das kann man kaum noch mit Worten fassen. Kaum noch fassen mit Worten. Und er sagt ganz klar, 6, wer aber nicht niederfällt und dann betet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Hebräer 11, 24 sagt, die wahren Gläubige, das ist ja ein Beispiel der alttestamentlichen Heiligen, aber die neutestamentlichen Heiligen haben ein ähnliches Niveau. Er sagt hier, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere ließen sich martern, nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Das heißt, die Bibel geht ganz klar davon aus, dass die Gläubigen Widerstand leisten, und zwar massiv, aber sie geht auch davon aus, dass du dem nicht ausweichen kannst. Ich möchte es betonen. Ich glaube nicht, dass wir dem ausweichen können. Es gibt jetzt Brüder, die würden sagen, Karl Hermann, was verkündigst du? Du machst jetzt etwas, dass die Gläubigen depressiv werden. Du machst jetzt etwas, dass die Gläubigen in Nöte kommen. Das ist eine Entschuldigung. Was ist besser? Die Gläubigen heute zu warnen oder sie unvorbereitet, ohne Warnung, in dieses Teufelszeug hineinlaufen zu lassen? Das ist die Frage. Wer liebt die Menschen mehr, der ihnen die Wahrheit sagt oder der sie eiskalt in das reinlaufen lässt? Wisst ihr, und auf die Theorien und Lehren, die erst seit 1930 auf diesem Erdball überhaupt bekannt sind, sprich diese Lehre, dass bevor das Geringste passiert, man entrückt werdet, ich muss eiskalt sagen, auf die verzichte ich lieber. Die Heilige Schrift gibt ein ganz anderes Level und ein anderes Muster wieder. Und ich möchte dem nachdenken und nicht dem, was hier der Teufel tut. Und jetzt packt er diese Leute. Und das wird auch so sein. Wir werden das Ärgernis sein. Ist euch aufgefallen, wie Israel das Ärgernis wird? Das ist Sacharja 12 und 14, das ist Prophetie. Und wie die Gläubigen das Ärgernis werden. Wie man sie verhetzt und verspottet, weil sie den Schöpfungsbericht glauben. Dabei gibt es wissenschaftlich so klare Dinge, zum Beispiel die Höhe des Staubes auf dem Mund, das DNS-Molekül. Es gibt so viele Dinge, wo du sagen kannst, wenn das alles ernst zu nehmen ist, dann kann eine Evolution nicht stattgefunden haben. Es gibt keine Zwischenstufe, gar nichts. Wisst ihr, das ist alles gottloses Hirngespinst. Sag ich mal hart. Ich muss eine Entscheidung fällen. Glaube ich einem Wissenschaftler, der selber ein Sünder ist und ein sünderverseuchtes Hirn hat, oder glaube ich einem lebendigen Gott, der im unzugänglichen Licht wohnt, der nur Licht ist und nur Wahrheit ist? Das ist die Frage. Das muss man einfach sehen. Du hast hier letztendlich eine Konfrontation, die eskalieren wird. Die wird aus dem Ruder laufen. Und jetzt siehst du das auch bei diesen Männern. Nebukadnezar wird wütend, er greift sie an und das wird das sein, was heute passiert. Man sagt schon, diese Verbote bornierter Gläubigen. Das ist heute so. Das war auch schon zur Zeit der römischen Verfolgung unter Diokletian oder Decius. Wenn ihr die Kirchengeschichte lest, lest einmal Eusebius. Dann werdet ihr sehen, das war schon damals so. Man hat gesagt, wenn du nicht dem Kaiser opferst, er hat gesagt, können wir nicht. Das heißt, wenn du nicht vor Nebukadnezar sein Bild niederfällst, wenn du nicht vom Antichristen kuscht und ihm Anbetung entgegenbringst, dann wehe dir, dann verlierst du dein Leben. Und hier ist jetzt eine Haltung, und das ist das, was wichtig ist. Wisst ihr, die Bibel sagt nicht alle Dinge prophetisch genau voraus. Das ist wichtig. Im Daniel steht, die Erkenntnis wird mit zunehmender Zeit zunehmen. Das heißt, wir wissen nicht alles. Die Brüder, die euch vorgaukeln, dass sie alles wissen bis zum Schluss, es stimmt einfach nicht. Die Bibel sagt, man wird es erst am Schluss dann richtig in der Tiefe erkennen, aber wir sehen die Zeichen der Zeit. Wir sehen den Trend. Und wir können ganz genau beurteilen, was hier passiert. Und man muss einfach nüchtern sagen, wir wissen nicht, wie das alles gehen wird. Aber eines ist klar, die Bibel zeigt uns, was wir für eine Haltung einnehmen sollen. Das ist die Lehre aus diesem Kapitel. Und zwar, sie sagt ganz klar, und in Vers 16, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Man darf mit Finsternismächten nicht diskutieren. Es ist völlig sinnlos, mit denen rumzudiskutieren. Ich bin meinem Gott verantwortlich und nicht diesen Mächten. Es ist völlig sinnlos, darum zu diskutieren. Es ist auch sinnlos, bestimmte Diskussionsrunde und sowas zu machen. Alles sinnlos. Schwätzer hat da gar keinen Wert. Sondern er sagt, wenn es so sein soll, er unterwirft sich dem Wille Gottes. Das ist ein wichtiger Punkt. Der wichtigste Punkt ist, dass ich mich in meinem Leben dem Wille Gottes unterwerfe. Und ich sage es euch ehrlich, ich weiß nicht, ob hier im Westen definitiv eine echte Verfolgungswelle Rolle wird, wie sie in Nordkorea oder wie sie in anderen Ländern ist, oder ob es nur eine absolut radikale Verführungswelle sein wird. Ich weiß es nicht. Aber am Schluss wird es zugedreht, da bin ich überzeugt. Also am Schluss kommt es dann wirklich buckelhart. Wenn es so sein soll, das heißt, ich muss mich dem Wille Gottes unterwerfen. Unser Gott, dem wir dienen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es muss immer klarer sein in der letzten Zeit, wem diene ich? Diene ich dem lebendigen Gott oder diene ich meinem Wohlstand oder diene ich meinem Fleisch oder diene ich das, was man Event und Wellness nennt? Wisst ihr, müsst ihr euch mal vorstellen, die Leute spinnen ja. Also Entschuldigung, wenn ich es mal so sage, die Leute sind vergnügungssüchtig. Muss ich mal gucken, beschäftigt euch immer mit was diese, früher sind die Gläubiger auch ins Bad gegangen, die haben im Sohlebad, haben sie ihren Kreislauf und das alles, haben sie bearbeitet. Guck mal, was heute dazugehört, Ayurveda. Nahöstliche Götzerreligionen, nahöstliche Techniken, Yoga, alles distinkte. Merkt ihr, da kommt der Einbruch von der falschen Götze aus einer anderen Kultur. Aber man blickt das ja nicht. Die blicken das nicht. Dann kommen die Leute und sagen, ich habe beim Yoga die Kontrolle über meinen Arm verloren, sage ich mir, klar. Du musst sie verlieren, weil es Finsternismächte sind, sagt dir jeder. Natürlich oft in der Anfangsstufe immer noch harmlos, um die Leute zu locken. So ist bei allem. Aber wir müssen uns bewusst sein, es ist hier ein Kampf zwischen Licht und Finsternis ungeahnten Ausmaßes. Und da ist ganz wichtig, A, ich diene Gott. B, wenn es so sein soll, ich unterwerf mich deinem Wille. Wisst ihr, ich sterbe mal im Wille Gottes, ist mir vollkommen klar. Wenn es der Plan Gottes ist, dass jemand von uns Märtyrer wird, dann kannst du das auch nicht verhindern. Du wirst Märtyrer werden. Wenn es der Plan Gottes ist, dass du kein Märtyrer wirst, dann wird dir nichts passieren. Wie bei Menno Simmons, den die Katholiken gejagt haben sein Leben lang, der hat nur im Koffer gelebt, haben ihn nie verwischt, bis zum Schluss. Sie haben ihn nicht erwischt. Sie werden mich nicht erwischen und dich nicht erwischen, wenn es der Wille Gottes ist. Aber er sagt, wenn es so sein soll, sie unterwerfen sich Gott und sagen, dein Wille geschehe und sagen, wir dienen Gott. Er kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Das heißt, er kann uns erretten, wenn er will. Er wird uns aber bestimmt, und das ist jetzt eine ganz wichtige Aussage, egal ob er uns körperlich, menschlich aus diesem Feuerofen errettet, er wird uns aus deiner Hand erretten. Wisst ihr, das ist ja der entscheidende Punkt, dass ich innerlich, geistlich aus der Hand des Teufels errettet bin, dass der Teufel innerlich bei mir keinen Zugriff hat, sondern dass ich, egal ob ich lebe oder sterbe, wir hatten Nürtinger am Freitag studiert, lebe ich, so lebe ich dem Herrn, sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn. Egal, was mit meinem Körper passiert, egal, was mit meiner Existenz passiert, das, was wirklich zählt, was man in der Ewigkeit dann wiederfindet, ist mein innerer Mensch. Und da sagt er ganz klar, dieser innere Mensch wird hundertprozentig vor den Finsternisdingen gerettet werden, wenn ich Gott wirklich nachfolge. Das ist der entscheidende Punkt. Und da siehst du, wenn man die Haltung hat, egal was passiert, wenn es so sein soll, dein Wille geschehe. Ich bin ein Diener Jesu Christi. Und wenn man ganz klar, ohne jegliche, ich sag's mal, Einschränkung sich bewusst ist, dass der Wille Gottes in meinem Leben absolut zu geschehen hat und geschehen soll, dann kann ich hier leben und dass das Äußere zweitrangig ist, dass es um mein innerer Mensch geht. Wisst ihr, was ist denn, wenn ich schön war? Was ist denn, wenn ich reich war? Wisst ihr, ihr müsst Berichte lesen von Menschen, die auf dem Sterbebett liegen, die sterben. Dann siehst du, was zählt. Ich habe einen Mann kennengelernt, zwischen 80 und 90, ein frommer Mann, aber nicht bekehrt. Und ich war damals ein ganz frischer Gläubiger. Ich konnte ihm nicht helfen, weil ich selber nur so unbedarft war. Und da sagt ein Bruder zu mir, man möchte den Bruder besuchen. Jetzt haben wir den Mann besucht. Jetzt ist der Mann da gesessen, ein Mann, der wirklich rechter gelebt hat, wie der Großteil von allen anderen hier in diesem Ort. Der ist da gesessen wie ein Raubtier im Käfig. Unruhig, ohne Ende, hat immer geschrien, die Sünden, die Sünden, die Sünden. Guckt mal, wie Stalin gestorben ist. Guckt mal, wie die Gottlosen, wie die alle gestorben sind. Da werdet ihr was feststellen. Dass wenn es an Sterben geht, dann siehst du, was Wahrheit ist. Die, die ein großes Maul haben vorher, die lassen sie ruhig ein großes Mundwerk haben, sondern wenn sie mal sterben, wenn sie vor der Ewigkeit stehen, wenn der lebendige, dreimal heilige Gott vor ihnen steht und sie merken, jetzt geht's rüber, dann siehst du, was sie wert sind. Vorher, das ganze Geschwätz, auf das gäbe ich gar nichts rumdiskutiere. Sondern wenn man vor dem dreimal heiligen Gott steht, dann sieht man, was Sache ist. Und dann hört auch jede Spielerei und jeder Zirkus auf, auch bei uns Gläubigen. Aber das heißt natürlich für jeden in unserer Mitte, der nicht klar wiedergeboren ist, der kein Gotteskind ist, wenn du dich nicht bekehrst, hast du keine Chance. Und für den Gläubiger heißt, wenn du nicht Gott wirklich dienst, hast du auch keine Chance. Einfach Fakt. Sie weigert sich. Sie sagt, wir werden dir nicht dienen. Wir werden das Bild nicht anbeten. Wir werden uns den einzig christlichen Mächten nicht unterwerfen. Jetzt kostet nur nichts. Aber es kann ja mal sein, dass du unter Strafe gestellt wird, wenn du sagst, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn du öffentlich sagst, jede andere Religion ist nicht von Gott, sondern vom Teufel, nur das Evangelium bringt den Menschen in den Himmel. Der einzige Weg in den Himmel ist Jesus allein. Das war vor 50 Jahren. Da hätte jeder, also es gibt ja eine Geschichte vom Kaiser Wilhelm II., den ich ja nicht mag, weil er war ja ein Chaot. Das muss man einfach ein bisschen sagen. Er war ja schon ein Profilneurotiker. Also ein Mann, der hier schon extrem war. Was ich über Wilhelm I. nicht sagen kann. Bismarck, Wilhelm I., die waren okay. Und Wilhelm II. Hat als kleiner Kronprinz, ist er hingegangen, aber das ist meine Privatmeinung, Entschuldigung, ich soll einfach so sagen. Ich bin Geschichtsmann, von daher hat es mich einfach interessiert. Aber was interessant ist, dieser Wilhelm II. Als kleiner Kronprinz ging zum großen Bismarck, hat gesagt, ich glaube, Eminenz muss der auch sagen, irgendwie hat er geredet und sagt, Eminenz, wie ist denn das? Was ist denn ein Pietist? Sagt der Bismarck, der sich ja im Alter bekehrt hat, sagt zu ihm, ein Pietist ist jemand, der glaubt, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist. Da sagt der Kaiser Wilhelm zu ihm, wer ist denn so gottverlassen, dass er das nicht glaubt? Da sagt Bismarck zu ihm, Majestät, wenn das bekannt wird, dann gelten Sie als Pietist. Das heißt, wisst ihr, überlegt einmal, das damals und heute, was ist da passiert? Da ist doch was Brutales zwischendurch passiert, wo alles zu Fall gebracht hat. Und heute hast du eine völlig andere Welt. Und da wird dann eben etwas aufkommen. Da wird das geschehen, was in Vers 19 steht. Da wurde Nebukadnezar voll Wut. Wenn wir uns weigern, dieses System dieser Welt, diesen teuflischen Dingen nachzugeben oder nicht zu predigen, dass Jesus der einzige Weg in den Himmel ist und dass jeder verloren geht, der Herr Jesus nicht findet. Wenn man das nicht mehr darf, wenn das einmal verboten wird, wenn man sagt, es ist synkretistisch, alle Religionen führen zu Gott und wir kommen und sagen, nein, nur eine, nämlich der Weg des Evangeliums ist gar keine Religion, der Weg der Wahrheit, dann kriegen wir ein Problem. Dann haben wir schon die Situation von Nebukadnezar. Und ob es dann bloß ins Gefängnis geht, nur in Beschränkungen, nur ob wir nur den Job verlieren, ob wir nur gepresst werden, ob wir nur verspottet werden, ob man uns umbringt, ich weiß es nicht. Ich bin kein Prophet. Aber es ist wichtig, dass wir uns innerlich rüsten mit dieser Herzenshaltung. Wenn es sein soll, dein Wille geschehe. Ich diene dir allein. Was in meinem Körper passiert, ist zweitrangig. Wichtig ist, dass mein innerer Mensch vollkommen in Ordnung ist mit dir. Ich werde nicht mit dem Teufel diskutieren. Und ich weiß 100%, dass mein innerer Mensch gerettet wird. Bei meinem Äußeren weiß ich es nicht. Ich weiß es nicht. Aber der Innere wird gerettet. Und auf das kommt es an. Alles andere ist zweitrangig. Wenn man die Haltung langsam entwickelt, geistlich, in der Endzeit, dann kommen wir in eine Haltung hinein, die letztlich uns bereit macht, wenn der Herr Jesus kommt und uns die Zeit überbrücken lässt, bis er kommt. Dann spielt es auch keine Rolle, wann die Entrückung ist. Wir sind dann bereit, egal was kommt. 1. Petrus 1, Vers 3 bis 9. Das ist ja das große Kapitel, wo die Auferstehung letztendlich genannt wird. Und da sagt die Bibel, ihr liebt ihn, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn er das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Und dann redet er davor und sagt, Vers 6, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, merkt ihr was? Wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Versteht ihr, Geschwister, wir müssen teilweise durch diese Stahlbäder durch, weil Gott uns letztendlich geistlich zurechtbringen muss. Warum? Weil wir vom Geist Nebukadnezars, vom Geist dieser Welt schon so verseucht sind, dass er uns manchmal bloß nur Trübsal überhaupt nochmal zu einem normalen geistlichen Leben und zu einer normalen geistlichen Haltung bringt. Und die Bibel ist ganz sachlich. 2. Timotheus 3, 12 sagt die Heilige Schrift, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Umkehrschluss, der nicht gottesfürchtig leben will, sondern Kompromiss macht und so halblebig mit geteiltem Herz erlebt, wird auch keine Verfolgung erleiden. Sondern nur der hinsteht, der wird letztendlich Verfolgung erleiden. Und wir gehen in 2. Thessalonicher 2 voll hinein. Und jetzt sagt die Bibel in 1. Petrus 4, 4, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb befremdet sie es, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm, und darum lästern sie. Es kommt dann Druck, das muss man einfach sehen. In Vers 12 redet die Bibel von einer Feuerprobe. Und wenn man jetzt unseren Text näher anguckt, dann sieht man plötzlich etwas, was heißt es? Und da kommt der wichtigste Punkt, Vers 20. Der Teufel versucht, die Gläubigen zu binden. Mit Sünde. Er versucht, sie zu binden. Und er versucht, sie zu binden und in das Elend des Feuerofens zu werfen. Das heißt, wir müssen aufpassen. Überall, wo Bindungen geschehen, ist dieser Geist Nebukadnezars, dieser Geist des Antichristen am Werk. Und er versucht auch dann ins Feuer der Verfolgung hineinzuwerfen. Und als die Männer hart bleiben, und das ist das, was wir tun müssen, wir müssen hart bleiben, auch bis zur letzten Minute, dann heißt es Vers 25, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer. Frei umherwandeln, es ist keine Verletzung an ihnen, und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Und dann heißt es Vers 27, ihre Haupthaare waren nicht versenkt, ihre Kleider waren unverändert, man bemerkte nicht einmal Brandgeruch in ihnen. Im Grundtext steht da, aus ihnen strömte kein Brandgeruch. Jetzt muss man einfach etwas nüchtern sehen. Wenn wir in das Feuer der Bewährung hineingehen, dann ist grundsätzlich Folgendes als Effekt davon zu erwarten. Und zwar, sobald das Feuer der Bewährung über uns geht. 1. Petrus 4, 1 sagt, wer gelitten hat um Christi Wille, hat mit den Sünden abgeschlossen. In dem Moment, wie du in dieses Feuer hineinkommst, wird deine Spielerei mit der Sünde aufhören. Automatisch. Ich sage nichts zu den Leuten, ich will die auch nicht anheizen und sagen, oh, jetzt müsst ihr hier entschiedener sein. Es wird sich alles geben. Der Herr wird das alles tun. Er wird uns in die Mangel, in die Zucht, in die Erziehung nehmen, wenn wir ihm aus der Schule laufen. Und das Ende wird sein, dass wir frei sein werden, weil Gott will freie Menschen, frei von der Sünde. Und da sieht man jetzt etwas. Und mittendrin, in diesen Kämpfen, ist die Gestalt eines Viertens des Sohnes der Götter. Hinterher redet die Bibel vom Engel. Theodotion sagt sogar in seiner Übersetzung, der Engel des Herrn, und wir wissen, wer der Engel des Herrn ist, diese vielmalige Hervorgehe Jesu Christi aus der Ewigkeit, das ist eins von dem, mitten in dem Feuer, nachdem sie treu waren, haben sie absolute Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes, mit dem Herr Jesus, und sie sind frei. Wisst ihr, und das ist das große Ziel auch in der Endzeit. Kindlich einfältige Gemeinschaft mit dem Herr Jesus und frei von der Sünde zu leben. Und was hier steht, die Kleider sind unverändert, die Kleider des Heils. Das heißt, dein innerer Mensch, von dem die wusste, dass er nicht angetastet wird, der wird durch diese Kämpfe nicht angetastet. Gott wird die Erfechtung nie über unser Vermögen wird er zulassen. Wir werden nie versucht werden, mehr als wir können. Das heißt, der innere Mensch ist von Gott her absolut die Priorität und die wird er auch erhalten, solange ich dem Lamme folge, wohin es geht. Und dann heißt es, im Glauben haben sie des Feuers Kraft ausgelöscht. Hebräer 11, 34, das siehst du hier. Also in dem Theodotion und da in der Septuaginta wird dann seltsame Dinge beschrieben. Sie erklären genau, mit was der Ofen geheizt wurde und sie erklären dann genau, wie hier der Engel, in dem Fall der Herr Jesus, eine Glocke gemacht hat, ein Vakuum, einen freien Raum vom Feuer und so. Ja, das habe ich schon gewagt, aber es war für mich schon interessant. Das muss man einfach nüchtern sachlich sagen. Was haben diese drei Männer getan? Diese drei Männer haben das getan, was das Neue Testament sagt. Wer überwindet? Und wenn man jetzt Offenbarung 12 sieht, und das kommt nicht umsonst kurz bevor 13 die Falle richtig aufgezeigt wird, dann sagt die Bibel hier was ganz Einfaches. Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben, da steht Psyche, also ihr Seelenleben, also ihr gesamtes Sein, nicht geliebt bis in den Tod. Die Bibel sagt ganz klar, du wirst überwinden, wenn du dauernd gereinigt wirst durch Jesu Blut, wenn du dich uneingeschränkt wie die drei Männer im Feuerofen zum Herrn Jesus stellst, sagst, Jesus ist der einzige Weg, es gibt niemanden, der in den Himmel kommt ohne den Herr Jesus. Wenn du ganz klar sagst, die Bibel stimmt, jeder Satz vom 1. Mose bis zur Offenbarung, wenn du dich einfach zum lebendigen Gott und seiner Offenbarung stellst und dein Seelenleben nicht liebst, da steht nicht Zoe, Zoe ist die andere Ebene des Lebens. Und er sagt, wenn du deine Psyche nicht liebst, dein Seelenleben. Das heißt, es kann sein, dass ich mein Seelenleben, mein irdisches Leben preisgeben muss in der Verfolgung. Es kann sein, dass ich sterben muss. Aber das müssen wir sowieso alle. Außer wir erleben die Wiederkunft Jesu. Aber etwas ist klar. Der innere Mensch, das geistliche Leben ist von Gott her unter Protektion, unter Schutz. Sobald ich dem Lamme folge, wohin es geht, Offenbarung 14, 4, habe ich Vollschutz wie die drei Männer im Feuerofen. Jetzt können wir sagen, oh, wie wird das schlimm werden. Soll ich hier ganz ehrlich was sagen? Ich bin überzeugt, dass wir keine Angst zu haben brauchen. Lukas 21, 34. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Das wird nicht passieren, wenn ich sage, wenn es geschehen soll, wenn ich mich im Willen Gottes unterwerfe, wenn ich völlig realistisch bin, ein Sklave Jesu Christi bin und mich voll zu ihm bekenne, innerlich, äußerlich mit meinem ganzen Sein. Denn wie ein Fallstrick wird er, nämlich dieser böse Tag, über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Über diese Menschheit wird was Fruchtbares kommen, nämlich auch diese Endzeitkriege. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Ich bin tief überzeugt, dass Gott uns entfliehen lässt. Wie? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wisst ihr, wenn heute eine Atombombe auf Halbstadt fällt oder auf Städte am Kalten Markt, das drängt auch. Der Umkreis ist weit genug bei diesen Bomben, dann haben wir alle unsere Probleme im Bruchteil einer Sekunde los. Dann braucht keiner von uns überlegen, ob er stark genug sein wird in der Verfolgung, ob er abfallen wird, ob er nicht abfallen wird. Braucht er überhaupt nicht, dann ist es geregelt. Und alle, die nicht bekehrt sind, die brauchen sich auch nicht mehr überlegen. Der, ihr Ewigkeit ist geregelt, und zwar, sie werden die Hölle fahren. Es ist so bitter, das ist schon so traurig und so leid mir das für jede Seele tut. Aber wir brauchen uns nicht darum kümmern. Gott wird es tun. Wir müssen nur kindlich vertrauen, dass er uns entfliehen lässt. Wie er uns entfliehen lässt, indem wir plötzlich alles sterben, ob er uns entfliehen lässt, indem wir standhaft sind bis zur letzten Sekunde, indem er uns einen Ausweg gibt, indem er uns einen Fluchtweg gibt, indem er uns durchbringt, indem eben seine Wiederkunft doch ein bisschen anders kommt, wie wir denken. Das weiß ich nicht, das ist auch völlig egal. Sondern wir werden bereit sein. Wisst ihr, von daher muss ich sagen, sind die drei Männer im Feuerofen mir mit das Größte, was es überhaupt gibt. Es ist die absolute Zusage Gottes, dass er die, die ihm dienen und sich ihm unterwerfen, vollständig durchbringt, und zwar innerlich. Und das ist das, auf was mir ankommt. Dass ich innerlich überlege, dass ich die Augen aufmache, wenn ich sterbe und der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Das ist das, was ich will. Ich bin nicht der Mann der Gedichte. Aber es gab einen Mann, der hat Müller geheißen. Und dieser Mann ging durch furchtbare Leiden hier auf der Erde. Er ist gelähmt gewesen, er hatte viel, viel Leid, viel Elend. Und er hat ein Lied geschrieben. Ich lese uns einfach das Lied vor. Das Lied hat mich so erschüttert, schon als junger Gläubiger. Das Lied heißt: Endlich bricht der heiße Tiegel und der Glaub empfängt sein Siegel als im Feuer bewährtes Gold. Da der Herr durch tiefe Leiden uns hier zu den hohen Freuden jener Welt bereiten wollt. Unter Leiden prägt der Meister in die Herzen, in die Geister sein allgeltend Bildnis ein. Wie er dieses Leibes Töpfer, will er auch des künftigen Schöpfer auf dem Weg der Leiden sein. Leiden bringt empörte Glieder endlich zum Gehorsam wieder, macht sie Christus untertan, dass er die gebrochenen Kräfte zu dem Heiligungsgeschäfte sanft und still erneuern kann. Leiden sammelt unsere Sinne, dass die Seele nicht zerrinne in den Bildern dieser Welt, ist wie eine Engelwache, die im innersten Gemache des Gemütes Ordnung hält. Leiden stimmt des Herzens Saiten für den Psalm der Ewigkeiten, lehrt mit Sehnsucht dorthin sehen, wo die selgen Palmenträger mit dem Chor der Harfenschläger preisend vor dem Throne stehen. Leiden fördert unsere Schritte, Leiden weiht die Leibeshütte zu dem Schlaf im kühlen Grund. Es gleicht einem frohen Boten jenes Frühlings, der die Toten zum Empfang des Lebens ruft. Leiden macht das Wort verständlich. Leiden macht in allem gründlich. Leiden, wer ist deiner wert? Hier heißt man dich eine Bürde. Droben bist du eine Würde, die nicht jedem widerfährt. Im Gefühl der tiefsten Schmerzen dringt das Herz zu Jesu Herzen immer liebender hinein. Und um eins nur fleht es sehnlich, mach deinem Tod mich ähnlich, dass ich mit dir leben kann. Endlich mit der Seufzerfülle bricht der Geist durch jede Hülle und der Vorhang reißt entzwei. Wer ermisst denn hienieden, welch ein Meer von Gottesfrieden droben ihm bereitet sei. Darf ich es mal ganz praktisch sagen? Hier hast du einen Praktiker, keinen Theoretiker. Ich wünsche uns, dass wir innerlich bereit sind. Ich wünsche nicht, dass die Verfolgung kommt. Aber ich wünsche, dass wir ihr Herz entwickelt, wir Gläubige, wie die drei Männer im Feuerofen. Vollkommen sagen, nur du, nur dir, Herr Jesus, diene ich und durch dich am Vater im Himmel. Und dass wir so durch diese Endzeit durchgehen, das ist mein großer Wunsch. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir einfach, dass deine Heilige Schrift so einfach ist und dass du uns warnst, dass die Schrift gelesen werden kann an einem Ort, wo es den Menschen gut geht und dass deine Schrift gilt an einem Ort, wo es den Menschen schlecht geht, an einem Ort, wo nicht verfolgt wird und an einem Ort, wo verfolgt wird. Du bereitest uns zu und ich danke dir, dass du unsere Herzen bereitest. Lass uns Herzen haben, wie diese drei Männer, die diese Götzennamen tragen mussten in einer teuflischen Welt, wo das ganze Weltsystem von Nebukadnezar, diesem Vertreter der Finsternis, her gelenkt wurde. Und gib uns einfach ein Herz, das ist wie bei diesem Sadrach, Mesach und Abednego. Trotz Götzennamen, trotz bösem Umfeld, trotz antichristlicher Tendenzen, trotz Bilderwahn, trotz vollkommener Verseuchung der Moral, trotz Lüge, Betrug, Unmoral, alles, was über unsere Häupter geht, lass uns dir, dem Lamme, folgen, wohin du, Herr Jesus, gehst. Lass uns einfach bereit sein, dass du mit uns zum Ziele kommst und dass es sei wird wie bei diesen drei, dass du als der Vierte Mitte im Feuer drin bist, egal was passiert, und dass wir jede Bindung verlieren und dass wir dann im Triumph herausgehen, dass unser innerer Mensch bewahrt wird. Und dafür danke ich dir. Amen.